hört Kreisab Allee mit der Sendung zum Finaltag der Frauen in Koproduktion mit der Handballwoche. Durch den Rückblick und die Analyse der Spiele in Lille und den Ausblick auf das Grand Finale führt euch selbstverständlich Moderator Sascha Staat.
Das erste von zwei großen Finals hier in Lille liegt hinter uns. Norwegen ist der Olympiasieger bei den Frauen. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen natürlich an alle, die jetzt reingeschaltet haben, hier bei Kreisab Allee. Bei mir sitzt der Chefredakteur der Handballwoche, Olaf Bruchmann, und wir sprechen natürlich über dieses Endspiel zwischen Norwegen und Frankreich, aber wir schauen auch ein bisschen genauer hin bei den deutschen Frauen. Da haben wir uns ungefähr 15 Minuten Zeit genommen bzw. eingeplant, und da gehen wir ein bisschen tiefer in die Analyse und dann schauen wir natürlich auch voraus auf das große Finale morgen. Die deutschen Männer wollen zum ersten Mal Olympiagold gewinnen und stehen Dänemark gegenüber. Das wird keine leichte Aufgabe. Aber Olaf, zunächst mal sprechen wir über dieses Endspiel bei den Damen, und man muss sagen, Norwegen hat das ja fast komplett unter Kontrolle gehabt. Frankreich ging mit 4:1 in Führung, dann sind die Norwegerinnen relativ schnell zurückgekommen. Aber spätestens so mit Ende des ersten Durchgangs hat man gemerkt, Norwegen ist das klar bessere Team.
Ja, finde ich auch. Herzlichen Glückwunsch an Norwegen und an Stine Oftedal, die wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Es waren für mich so zwei Schlüsselszenen. Das war kurz vor der Pause, als Norwegen auf 15:13 wegzieht und Stine Oftedal ein wunderschönes Tor erzielt und mit aller Wucht auch dieses Tor erzielen wollte. Das war so ein Ausdruck ihrer Entschlossenheit und ihres Selbstbewusstseins. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann war, glaube ich, die entscheidende Szene so ab der 40. Minute, als Frankreich einen 7-Meter vergibt. Horacek wirft neben das Tor, habe ich selten gesehen in einem Finale. Dann gibt es noch einen technischen Fehler, und wirklich jede Kleinigkeit, jeder Fehler der Französin wurde von Norwegen bestraft mit einem unfassbaren Tempo. Die waren wirklich schnell unterwegs, haben dann einen 6:1 Lauf, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und gehen dann auf 24:17 weg in der 49. Minute. Und ab da haben sie das sehr souverän verwaltet.
War ein 6:2 Lauf, aber es wirkte wie ein 10:0 Lauf, weil sie dann das Spiel so extrem unter Kontrolle hatten. Dann kam Frankreich nochmal mit 3 Toren am Stück, aber sie hatten eigentlich keine Chance mehr zu diesem Zeitpunkt. Das Ding war längst entschieden, weil Norwegen es geschafft hat, auch den französischen Positionsangriff sehr gut zu kontrollieren. Insgesamt waren es nur 33 Würfe auf das französische Tor, und da muss man auch sagen, Katrine Lunde, was die auch wieder geleistet hat heute, phänomenal. 39% gehaltene Bälle, und auf der anderen Seite die beiden französischen Torhüterinnen Laurent Gloser und Hatadou Sakho kommen nur auf 24%. Das ist ein enormer Unterschied, aber ich habe es gerade ja schon gesagt, sie haben den Positionsangriff von Frankreich enorm kontrolliert.
Ja, das fand ich wirklich beeindruckend, und Katrine Lunde ist ja die Spielerin, die sogar da zum MVP des gesamten Turniers gewählt wurde. Eine fantastische Leistung für eine 42-Jährige, so ein tolles Finale hinzulegen. Alle Achtung.
Wir schauen nochmal auf ein paar Zahlen, das finde ich nämlich auch interessant. Estelle Nzimenko, die Rückraumlinke von Frankreich, die insgesamt ein tolles Turnier gespielt hat, ist auch ins All-Star-Team gewählt worden, im Finale aber 0-4. Und ihnen hat dann einfach die Power gefehlt, das muss man sagen. Sie haben in den Spielen zuvor auch nicht so unendlich viele Tore erzielt. Das ist übrigens auch interessant. Gegen Schweden waren es ein paar mehr, weil es in die Verlängerung ging. Gegen Deutschland waren es auch nicht so unendlich viele. Also dieser physische Handball in der Offensive, der hat dann nicht zum Olympiasieg gereicht. Und man sagt ja auch immer, die Norwegerinnen spielen den deutlich schöneren Handball.
Das wusste ich auch schon vor dem Finale, denn da bin ich großer Fan von diesem skandinavischen Handball, dass es sehr schnell geht, dass sie wirklich auf Tempo, auf erste, zweite und sogar eine dritte Welle setzen. Olivier Krumpholz, der Trainer der Franzosen, hat es aber eben auch erklärt. Es war auch ein sehr, sehr harter Weg für die Franzosinnen bis in dieses Finale. Sie hatten ein anstrengendes Viertelfinale gegen Deutschland. Dann ein Halbfinale, was erst nach Verlängerung entschieden wurde. Das war auch ein bisschen eine Kraftfrage, hatte ich den Eindruck.
Ja, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Ich meine, sie wurden unglaublich gepusht von diesen 27.000. Das war heute wieder Gänsehaut pur, eigentlich das ganze Spiel über. Und sie wurden auch, und das hat mir extrem gut gefallen, nach der Partie nochmal gefeiert, als hätten sie die Goldmedaille gewonnen. Und das ist sehr, sehr speziell, weil normalerweise könnten dann alle irgendwie traurig sein. Aber auch die Spielerinnen hatten dann ja so ein Lachen im Gesicht und so eine Freude hinterher auch in der Mixzone. Da bin ich auch noch ein bisschen gewesen, habe mit der ein oder anderen Spielerin gesprochen. Gucken wir nochmal kurz auf die Norwegerin. Henny Reistad, die hatte sich in der Vorbereitung verletzt und das erste Spiel gegen Schweden gar nicht absolviert. Dann kam sie langsam ins Turnier, und im Finale lockere 8 Buden von 12.
Ja, die ist echt ein Phänomen. Das sieht bei ihr auch immer so leicht aus, so unangestrengt. Dabei ist das ja wirklich harte Arbeit, was sie da macht. Und ich wusste nicht, dass sie angeschlagen war. Sie hat es ja eben erst in der Pressekonferenz auch nochmal erzählt, dass es wie eine Wunderheilung gab, also eine Turboheilung. Ja, umso größer ist ja diese Leistung auch anzusehen.
Ein paar Worte müssen wir noch verlieren zu Stine Oftedal. Ich habe da schon Fotos gesehen, wo sie so eine kleine Krone aufhat. Da steht dann Queen oben drauf. Jetzt ist die Sammlung komplett. Es ist einfach eine Handballlegende.
Ja, absolut. Davon gibt es ganz wenige, auch bei den Männern, die so alles gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch, Stine. Und selbst die Gegnerinnen haben ihr ja größten Respekt gezollt. Estellens Minko hat hinterher sie in den Arm genommen. Sie haben ja auch lange zusammengespielt, noch länger gegeneinander gespielt. Man kann ja nicht besser abtreten als mit einer Goldmedaille.
Nee, das kann man nicht. Treten wir morgen dann mit einer Goldmedaille ab? Also falls Deutschland gewinnt, sind wir dann raus?
Ich habe noch ein bisschen vor mir.
Ich auch. Wir schauen nochmal insgesamt aufs All-Star-Team im Tor. Laura Glauser aus Frankreich, auf Rechtsaußen Alicia Toublon. Da haben wir auf Linksaußen Emma Fries aus Dänemark. Nseminko haben wir schon angesprochen. Stine Oftedal auf der Spielmacherposition. Kari Bratzett, die mit 6 von 6 am Kreis auch ein überragendes Finale gespielt hat. Katrine Lundes MVP geworden und Nathalie Hagmann mal wieder Torschützenkönigin eines Turniers. Das wird sie oft, aber sie gewinnt nichts. Das ist ein bisschen ärgerlich, wie früher Anna Konnikova im Tennis. Ja? Also sah immer ganz gut aus, aber hat regelmäßig verloren. Und eine habe ich noch vergessen, Katrin Klöber auf halb rechts, weil da wollte ich nämlich fragen, Ungarn hat jetzt nicht so ein überragendes Turnier gespielt. Eine Deutsche war nicht gut genug, um ins All-Star-Team zu kommen, oder sie haben das Potenzial nicht?
Na, Ungarn hat schon überrascht. Ich habe sie auch nicht so hoch eingeschätzt, aber sie haben lange dagegen gehalten und das war schon ganz ordentlich. Ja, aber ich sehe keine deutsche Spielerin, die es schaffen könnte, ins All-Star-Team bei Olympia 2024 zu kommen. Da ist einfach eine zu große Lücke zur Weltspitze. Das ist in der individuellen Klasse so, aber das ist auch in der mannschaftlichen Klasse so. Wir reden ja oft jetzt in den letzten Tagen und Wochen darüber, warum es für Deutschland nicht wirklich zu einem Halbfinale gereicht hat. Und das sieht man ja auch. Uns fehlen diese Spitzenspieler, die wir eben da gerade aufgezählt haben.
Die Spielerin fürs All-Star-Team haben wir gefunden und wir haben auch einen Olympiasieger gefunden bei den Frauen. Aber ich habe es ja angekündigt, wir wollen auch noch sprechen über das, was die DHB-Auswahl bei diesem Turnier geboten hat. Und logischerweise gibt es gleich noch den Ausblick auf das große Finale morgen, Deutschland gegen Dänemark bei den Männern. Aber die DHB-Frauen hatten ein sehr, sehr schwieriges Turnier. Und es ging los mit dieser Pleite gegen Südkorea. Da haben wir ja auch dann hier bei Kreisab Allee ein bisschen drüber gesprochen und haben festgestellt, eine verunsicherte Mannschaft, das trug sich dann so ein bisschen durch das Turnier. Wir haben jetzt bewusst auch ein paar Tage Pause gemacht und abgewartet mit unserer Analyse. Ich starte mal mit dieser Frage, was dieses Thema angeht. Wie fällt dein Fazit rückblickend aus, was Olympia angeht?
Und schon da komme ich in Schwierigkeiten, weil ich noch nicht die klare Antwort darauf gefunden habe. Sieht man die nackten Zahlen, dann war das kein gutes Turnier für die deutsche Mannschaft. 6 Spiele, ein einziger Sieg. Am Ende steht Platz 8. Das klingt schlecht. Ist es aber gar nicht. Wenn man nämlich einfach sieht, woher sie kommen und dass sie 16 Jahre gar nicht bei Olympia dabei waren, dann ist das ein Erfolg. Und sie sind ins Viertelfinale eingezogen, also haben die Vorrunde, die erste Phase des Turniers überstanden. Auch das ist als Erfolg zu werten. Und sie haben sich auch mit dem besten Spiel gegen Frankreich mit 26-23 im Viertelfinale verabschiedet. Auch das war ein Erfolg. Sie haben zwar nicht gewonnen und das Halbfinale wäre vielleicht auch eine Nummer zu groß gewesen für sie, aber insgesamt war das Turnier Olympia in Ordnung, aber die Zahlen spiegeln das leider nicht wider.
Die Zahlen bedeuten dann die reinen Ergebnisse oder auch die Art und Weise, wie hier aufgetreten wurde, weil ein Sieg in 6 Spielen, ja, der war historisch hoch gegen Slowenien, aber die anderen Ergebnisse waren teilweise äußerst schwierig, auch wenn du jetzt gesagt hast, es war in Ordnung, wie man sich gegen Frankreich verabschiedet hat. Aber man will ja nicht aus dem Turnier raus mit einer in Ordnung Leistung und ja, war schön, dass wir hier mit dabei gewesen sind.
Nein, kein Leistungssportler will das und das wollten unsere DHB-Mädchen oder Frauen auch nicht. Ich weine vor allem 2 Spielen aus der Vorrunde nach und das ist einmal natürlich der Auftakt gegen Südkorea. Das hat das gesamte Konstrukt durcheinander gebracht. Hätte man das gewonnen, wäre man einfach anders in die weiteren Spiele gegen Schweden, gegen Dänemark gegangen. das war eigentlich das Spiel, da war vorher irgendwie in Gedanken schon so ein Haken dran, dass das Spiel, was wir gewinnen, da müssen wir uns gar nicht so doll anstrengen. Hatte ich im Nachhinein das Gefühl und das ist eben ein fataler Fehler. Wenn man jetzt aber sieht, dass Südkorea danach überhaupt kein Bein mehr auf die Erde gekriegt hat und kein Spiel gewonnen hat, tut es ja umso mehr weh, dass man da die Punkte hat liegen lassen. Nicht nur Punkte, sondern es ist ja einfach dieses gute Gefühl, dass man dann weiter durch die Vorrunde mitnimmt. Das zweite Spiel ist aber zum Beispiel auch das gegen Dänemark, gegen den späteren Bronzemedaillengewinner. Ich kann mich an die Szene erinnern, als Jenny Behrendt kurz vor Ende eben noch den Ausgleich auf der Hand hat und hätte dort auch einen Punkt machen können. Man kann ein Spiel nicht an einer einzigen Szene festmachen, das weiß ich auch. Aber es war so, wir waren ganz dicht dran und dann fehlte eben auch die Cleverness. Jenny hat ja selber gesagt, bei dir und auch bei uns, sie sei nicht richtig gesprungen, sie hat nicht geguckt, das kann sie eigentlich besser. Ja, und das ist so ein bisschen wie das Fazit dieses gesamten Turniers. Es war okay, aber es können sie eigentlich besser.
Ist das so, dass sie es besser können? Weil wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, fehlte ja immer was. Einmal in der Ära Henk Gruner war es so, sie sind mit dem 10. Platz bei der Europameisterschaft 2018 gestartet. Da haben sie Norwegen geschlagen bei diesem Turnier damals. Das war nach der Heim-WM 2017 eine stark verjüngte Mannschaft mit ganz, ganz anderen Schlüsselspielerinnen. Eine Clara Woltering war zurückgetreten, eine Anna Lörper war nicht mehr Teil der Nationalmannschaft. Man hat da sehr, sehr viel verändert. Und ich glaube, dass das natürlich im Nachhinein absolut richtig so war. Man hat diese Mannschaft in neue Hände gegeben, auch auf der Platte, also nicht nur neben der Platte, weil Michael Biegler war vorher der Trainer. Dann ist man Achter geworden bei der Weltmeisterschaft in Japan. Da hat auch nur ganz, ganz wenig gefehlt, um das Halbfinale zu erreichen. Und dann war man zweimal Siebter. Dann mit Markus Gaugisch einmal Siebter, einmal Sechster, einmal Olympia-Quali geschafft, hier Achter. Du sagst, sie können es besser. Und ich muss mir aber die Frage stellen, ist das wirklich so? Weil die Zahlen eigentlich sagen, sie sind ganz klar Platz 7, 8 in der Welt ungefähr.
Ja, das stimmt. Und da gebe ich dir ja auch recht. Ich glaube, der Platz jetzt von dieser Mannschaft ist genau da, wo sie stehen. Sie sind für Olympia qualifiziert. Sie gehören so ein bisschen zur erweiterten Spitze. Zu Platz 4, 5 und 6 fehlt aber noch ein bisschen was. Und zu den Top-Teams sowieso. Das haben ja auch alle Protagonisten, alle Beteiligten haben uns das ja bestätigt. Aber ich sehe eine Entwicklung in dieser Mannschaft. Sie spielen immer besser zusammen. Sie finden sich auch immer besser zusammen. Die Stimmung ist gut. Auch Teamchemie ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Ich finde es auch bemerkenswert, in den letzten 3-4 Jahren, wenn du dir die Spielerinnen anguckst, dass sie eben den Weg mal aus der Komfortzone Bundesliga gesucht haben und sich auch im Ausland weiterentwickeln. Rumänien ist so ein Beispiel, wo Maike Schmelzer spielt. Gut, die hat jetzt hier bei diesem Turnier keine große Rolle gespielt, aber ich meine nur, das gab es vor 10 Jahren noch nicht, dass jemand aus der Bundesliga dann freiwillig nach Rumänien geht zum Beispiel. Brest-Bretagne ist nun auch ein Club, der in letzter Zeit einige deutsche Spielerinnen unter Vertrag genommen hat. Ich finde das gut und das erweitert den Horizont persönlich, aber auch eben sportlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei den Männern. Es fehlt so das eine Aha-Erlebnis, eine Halbfinalteilnahme und vielleicht platzt dann mal der Knoten. Also ich bleib dabei, die können das besser.
Du hast gerade gesagt, die Stimmung ist gut und die Teamchemie ist wichtig. Mir hat aber die Körpersprache insgesamt nicht gut gefallen. Bereits in dem Spiel gegen Südkorea hat man dann irgendwann das Gefühl gehabt, sie lassen die Köpfe ein bisschen hängen und das hat sich durch das Turnier gezogen. Du hast auch in einer der letzten Folgen so einen kleinen Seitenhieb verteilt in Richtung der Mädels. Der Fokus war nicht ganz da. Du hast viele Bilder bei Social Media gesehen. Dir war das zu viel?
Ja, ich muss gestehen, ich habe da auch ein bisschen die Meinung eines Kollegen wiedergegeben. Ich bin gar nicht so sehr auf Social Media unterwegs. Der hatte das nur gesagt, dass wirklich viele Bilder aus dem Olympischen Dorf und vor den Olympischen Ringen eben gepostet wurden. Sollte das so sein, dann ist es natürlich so, das lenkt den Fokus ab. Und wir haben das schon öfter erwähnt, es waren alles Debütanten jetzt bei Olympia dabei. Und das ist wirklich groß. Selbst erfahrene Journalisten, aber auch vor allem erfahrene Sportler flasht das immer wieder, was hier passiert. Wir haben 11.000, 12.000 Athleten und mittlerweile weit über 20.000 Medienvertreter aus der ganzen Welt. Und die kommen dort alle zusammen in Paris oder später dann auch in Lille. Das kann dich schon ablenken, sollte es natürlich nicht. Aber da haben auch andere Nationen viele Jahre für gebraucht, um das alles abzustreifen und sich nur auf den Sport zu konzentrieren.
Können wir es immer mit dem Thema Erfahrung erklären?
Das können wir und das hat Markus Gaugisch auch gut gemacht in seiner Analyse. Schaut euch mal die Aufstellung von Frankreich und Norwegen an, die beiden herausragenden Teams, die jetzt im Finale standen. Da sind Champions League-Sieger, da sind 200 Länderspiele und mehr. Das haben die Deutschen eben nicht. Wenn wir uns da die Liste angucken, dann haben wir 4 Spielerinnen im Moment, die über 100 Länderspiele haben. Dazu gehört übrigens auch Maike Schmelzer, die aber hier nicht mehr viel Einsatzzeiten hatte. Das sind Xenia Zmietz und das ist auch Emily Böll gewesen zum Beispiel. Aber es sind eben nur 4 von 14. Das ist ein Riesenunterschied zur Weltspitze.
Sind unsere Erwartungen zu hoch?
Ach, die Erwartungen sind ja immer hoch in Deutschland und an die Nationalmannschaft sowieso. Ich möchte dabei aber auch nochmal sagen, dass diese Erwartungen auch von der Mannschaft und den Mädchen oder den Frauen, ich sage immer Mädchen, von den Frauen wirklich auch geschürt wurden. Denn sie haben gesagt, wir wollen groß angreifen. Das Halbfinale ist so ein bisschen das Traumziel. Ja, und dann kam eben Südkorea und irgendwie ist dieses ganze psychologische Konstrukt zusammengebrochen. Die Erwartungen waren hoch, aber die haben nicht wir alleine so hochgehangen.
Ich finde es aber in Ordnung, wenn man dieses Ziel ausspricht und formuliert. Ich glaube, es tut dem Leistungssportler generell nicht gut, wenn er sich selbst immer etwas kleiner macht, als er ist. Das habe ich in Teilen auch bei den Männern hier bei diesem Turnier wahrgenommen, was ein bisschen verrückt klingt. Aber man sagt ja dann oft, ja, wir sind hier der Außenseiter, wir sind da der Außenseiter, obwohl man die stärkste Liga der Welt hat. Und wenn man da mal ein bisschen guckt, gehen wir mal von der eigentlichen Startformation aus, die Alfred Gislason im Kopf hatte, dann spielen die beiden Außen eines Champions-League-Siegers von 2023 und amtierenden Doublesiegers, nämlich Hornke und Mertens. Da haben wir ein Backup wie Rune Dahmke, der die Champions League schon gewonnen hat, der Europameister war. Andreas Wolf ist ein Weltklasse-Keeper, müssen wir nicht drüber sprechen. Wir sehen, was die drei jungen Rückraumspieler Köster, Knorr und Uschins bei diesem Turnier spielen. Und über die Qualitäten von Johannes Goller müssen wir auch nicht sprechen. Schaut man also auf die erste 7, sieht man, Deutschland hat eigentlich eine ziemlich gute Mannschaft. Trotzdem sprechen wir oft davon, ja, man muss mal gucken und Außenseiter und die anderen sind auch stark. Ja, sind sie. Aber ist vielleicht dieser Grundgedanke auch ein bisschen das Problem, insbesondere bei der Frauennationalmannschaft, immer zu sagen, ja, die anderen, die können das gut, die können das gut. Dieses erste Spiel gegen Korea, da hat Markus Gaugisch seine Formation geändert, die jetzt seit 2 Jahren im Prinzip in Stein gemeißelt war, seine Startformation. Mit Greisels in der Mitte, Bölk und Maithof auf den Halbpositionen, Xenia Smietz Angriff, Abwehrwechsel, je nachdem auf welcher Seite man spielt, mit Behnke dann am Kreis nach ihrer Rückkehr und auf den Außen Behrendt und Döll, im Tor Katharina Filter. Daran hat er gerüttelt, weil er sich auf eine 34-jährige Südkoreanerin konzentrieren wollte, die im Verein in dieser Saison, ich habe das mal nachgeguckt, 2,6 Tore im Schnitt in der Champions League geworfen hat und beim Final Four in Budapest ein einziges. Also aus der Stärke heraus agiert, aus dem eigenen Glauben heraus agiert, hat man nicht, das ist ja da nicht authentisch, wenn man immer sagt, man entwickelt sich weiter, wir haben den nächsten Schritt gemacht. Hat man denn überhaupt gemacht? Das muss man ja auch wirklich leben. Lebt man das, wenn man so agiert?
Das sind gute Punkte, die du anbringst. Ich finde grundsätzlich, dass man immer aus der eigenen Stärke heraus agieren sollte. Und man muss, das haben schon Fußballmannschaften falsch gemacht und haben auch Männernationalmannschaften im Handball falsch gemacht, dass man sich zu sehr am Gegner ausrichtet und damit vielleicht die eigenen Stärken ein bisschen aus den Augen verliert. Wenn du jetzt das Spiel von Südkorea ansprichst, glaube ich, dass es eben auch für Markus Gaugisch neu war. Man darf das nicht vergessen, der ist 53, er ist auch Debütant bei Olympia. Vielleicht hat er da einen Fehler gemacht und er gehört zur Mannschaft. Die Mannschaft macht Fehler und auf der Bank geschehen auch Fehler. Das ist wirklich als Ganzes zu sehen und man gewinnt und verliert da eben zusammen. Er hat aber auch später dann andere Formationen wieder zusammengestellt. Er hat mit Annika Lott, glaube ich, auch einen ganz guten Griff gehabt in der Vorrunde. Leider hat Annika dann eben auch im Viertelfinale einen ganz rabenschwarzen Tag erwischt und wurde nach 15 Minuten ausgewechselt, weil ihr gar nichts gelungen ist. Aber Markus hat schon versucht, immer wieder ein bisschen anzupassen und das Bestmögliche aus dieser Mannschaft herauszuholen.
Ist denn aber gerade Olympia der Zeitpunkt für Experimente?
Das wird aber richtig kritisch hier heute. Finde ich gut. Das sind alles Fragen, die müssen wir uns stellen. Absolut. Nein, sind es nicht. Olympia, du hast nur wenige Chancen und es sind nur 12 Mannschaften. Der Modus erlaubt das ja auch nicht. Und wie wir jetzt im Rückblick wissen, du hast auch keine Chance, mal wieder was gut zu machen. Schau dir mal den Modus bei EM oder WM an. Dann hast du noch eine Hauptrunde. Du nimmst Punkte mit. Hier geht es Schlag auf Schlag. Und du stehst nach der Vorrunde, nach 5 Spielen, sofort in der K.O.-Phase. Nein, es ist keine Zeit für Experimente, weil es einfach der Modus nicht hergibt. Und das darf man aber auch nicht vergessen, Deutschland hatte eine echt bockstarke Vorrunde mit Dänemark, Schweden und Norwegen, mit wirklich 3 Top-Teams, die alle jetzt hier am Finalwochenende noch im Einsatz waren. Sollte man auch nicht außer Acht lassen.
Bedeutet im Umkehrschluss, wir sind noch relativ weit weg von der Weltspitze, weil wir am Ende diese Spiele verloren haben Und schauen wir beispielsweise auf die Europameisterschaft 2022. Da war es ein Wurf von Spanien übers leere Tor, der dafür gesorgt hat, dass Deutschland überhaupt in die Hauptrunde kommt, weil Spanien die Punkte mitnehmen wollte vom Sieg gegen Deutschland. Und ja, das war, sag mal, Gnade vor Recht mehr oder weniger. Klingt jetzt ein bisschen hart, weil du gesagt hast, es wird hier kritisch. Aber ich will einfach nur mal die Zahlen veranschaulichen. Bei der Weltmeisterschaft in Herning hat man mit einem Buzzerbeater Japan im ersten Spiel geschlagen, hat im Viertelfinale 14 Minuten kein Tor gegen Schweden erzielt und im Spiel um Platz 6 gegen die Niederlande 12 Minuten keinen eigenen Treffer zum Start der Partie. Dann wird es natürlich auf dem Niveau schwer bis unmöglich, Spiele zu gewinnen. Olympia-Quali, ja, vor eigenem Publikum, alles in Ordnung. Man hat aber da Slowenien geschlagen und wie gut die wirklich sind, hat man ja spätestens bei diesem Turnier gesehen, auch mit diesem historischen Sieg der deutschen Frauen gegen Slowenien. Und Montenegro ist ganz klar auf dem absteigenden Ast. Die hatten 3 ihrer ersten 7 verloren und da merkt man auch, außerhalb des Balkans, ich will nicht sagen, sind die nur die Hälfte wert, aber treten sie auch insgesamt ganz, ganz anders auf. Also das muss man dann auch entsprechend einordnen. Und hier ist die nackte Bilanz, 1 Sieg in 6 Spielen. Und das macht mir ein bisschen Sorgen für die Zukunft. Ich weiß, du bist dann wahrscheinlich eher der optimistische Typ. Ich nach diesem Turnier nicht.
Da hat ja jeder seine Meinung. Das ist auch völlig korrekt. Und ich weiß, dass du ja auch nicht alleine bist mit dieser Meinung. Es sind ja auch Rückmeldungen, die wir aus der Heimat bekommen, wenn wir jetzt hier 2-3 Wochen in Frankreich unterwegs sind. Es ist ja auch schon so, dass viele in den Social Media, da war ich übrigens wirklich unterwegs und habe in den Foren geschaut, es haben ja viele auch den deutschen Frauen eigentlich gar nicht diesen Einzug in die K.O.-Runde wirklich gegönnt, weil sie sagen, es war ja eine schlechte Performance. Ich glaube aber, dass die Mannschaft besser werden kann. Ich habe auch Hoffnung, dass Viola Leuchter da zündet. Das ist wirklich ein großes Talent mit einem Riesenpotenzial. Und es ist eine Position, wo wir ja auch mal Weltklasse besetzt waren. Das war Grit Jurak, unsere Rekordnationalspielerin und Rekordtorschützin. Ich glaube, dass Viola Leuchter wirklich Möglichkeiten hat, als Linkshänderin da durchzustarten. Die war jetzt nicht fit, die hatte im Dezember eine schwere Knieverletzung und man hat ihr deutlich angemerkt, dass sie gehemmt ist, dass sie weder im Kopf noch im Körper richtig frei ist. Ich glaube aber, dass wir da auch eine Weltklasse-Spielerin bald sehen können.
Das wäre toll. Sie spielt jetzt dann ab der kommenden Spielzeit zum ersten Mal in der Champions League. Ich hoffe, sie bekommt ausreichend Einsatzzeiten von Jakob Vestergaard in Ludwigsburg. Das wäre natürlich toll für ihre Entwicklung. Wir haben auch Wechsel, beispielsweise Annika Lott geht nach Brest und spielt dort Champions League. Alina Greisels bekommt hoffentlich mehr Spielzeit in Bukarest, als sie das in Metz bekommen hat. Also natürlich gibt es da Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung und nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich weiß nicht, ob es einen Journalisten im deutschen Handball gibt, der den Mädels mehr Erfolg gönnt, als ich das tue. Aber es ist natürlich die Aufgabe, auch das trotzdem kritisch zu hinterfragen. Und ich bin gespannt, was auch Ingo Meckes, der neue Sportdirektor, da noch tun kann und wie er eventuell dann einwirkt. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und dann schauen wir voraus auf das große Finale Deutschland gegen Dänemark. Weiter geht's. Wir haben kurz durchgeschnauft und ich habe es ja eben gesagt, wir sprechen jetzt über das, was morgen ansteht. Es ist das große Finale hier in Lille. Und ich weiß nicht, Olaf, als wir vor 2 Wochen das Spiel gegen Schweden analysiert haben, diesen Auftaktsieg der deutschen Männer, ist ja heute genau 2 Wochen her, ob du damit gerechnet hast, dass wir jetzt darüber sprechen, dass die gegen Dänemark die Chance haben, ein historisches Gold zu gewinnen.
Nein, habe ich überhaupt nicht. Dieses Turnier hat für die deutschen Männer wirklich eine tolle Dynamik genommen. Ich bin selber sehr stolz darauf, dass sie im Finale stehen. Habe das aber nicht so gesehen. Auch wenn man natürlich jetzt im Rückblick sagen muss, sie haben Schweden geschlagen, sie haben Spanien geschlagen. Sie haben Frankreich dann in einem wirklich historischen und epischen Viertelfinale geschlagen. Das Halbfinale gegen Spanien, dann nochmal gegen Spanien, war wirklich auch nicht weniger spannend. Der Weg in dieses Finale, der war nervenzerreißend, der war toll und ich habe das nicht so vorhergesehen, nein.
Ich schon, nein, Spaß. Aber ich war sehr, sehr optimistisch, weil, und wir haben ja eben über die Frauen gesprochen, im Gegensatz dazu, ich bei den Männern auch schon in der Vorbereitung den Eindruck hatte, dass das, was sie sagen, authentisch ist, dass das glaubwürdig ist, dass die das wirklich so leben, dass die denken, sie können was erreichen. Und wir haben das zuletzt ja auch schon besprochen, Alfred Gislason, der hat sich auch ein bisschen gewandelt. Er geht die Sache, glaube ich, anders an, als er das noch zu Beginn seiner Amtszeit getan hat. Natürlich profitiert er auch davon, dass wir jetzt ein paar junge Spieler haben, wie David Späth, der eine ganz wichtige Rolle übrigens gespielt hat bislang bei diesem Turnier. Renas Uschins, überragend, was der Junge bislang geleistet hat. Juri Knorr, finde ich, spielt im Vergleich zur Europameisterschaft ein besseres Turnier. Ja, er lenkt das Spiel anders, er macht nicht mehr so viele Fehler, wie das noch bei der EM der Fall gewesen ist. Also es gefällt mir sehr gut. Julian Köster in der Abwehr, überragend, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Hat vorne noch Luft nach oben, auch das haben wir bereits thematisiert. Aber da fand ich die ganze Zeit, dass die was ausgestrahlt haben und dass die was Glaubwürdiges ausgestrahlt haben. Und das Kroatien-Spiel, das war dann vielleicht nochmal so was Einstellungsmäßiges. Das hat Alfred Gislason ja auch in der Mixzone bestätigt. Ja, da haben alle gedacht, da können wir mit halber Kraft erfolgreich sein. Das geht natürlich nicht. Sie haben bislang sehr, sehr viel richtig gemacht. Jetzt wollen wir aber vorausschauen. Wir wollen ja gar nicht mehr zurückblicken. Und der Gegner, das wissen wir jetzt mittlerweile, heißt Dänemark. Die haben sich gegen Schweden schon sehr schwer getan im Viertelfinale. Und sie haben sich auch gegen Slowenien sehr, sehr schwer getan. Und wenn Slowenien nicht so eine sehr mäßige Anfangsphase gehabt hätte, was die Effizienz angeht, wo sie einiges haben liegen lassen und die dänischen Torhüter haben jetzt nicht so überragend gehalten, dann hätten die Dänemark rauskegeln können. Wie schätzt du die Chancen ein, morgen hier Gold zu holen?
Man sagt ja immer so, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich fand schon, dass Dänemark im Halbfinale besser war als Slowenien und auch verdient ins Finale eingezogen ist. Sie haben mit 5 Toren geführt und lassen dann, einfach um bei diesem Bild des Pferds auch zu bleiben, die Zügel schleifen. Slowenien hat aber diese Situation genutzt und hat durch Dejan Bombač auch wirklich toll performt, hatten dann auch noch eine gute Torhüterleistung mit Clemen Ferlin. Das war gut, es hat mir gefallen, was sie da gemacht haben und vor allem haben sie nicht aufgehört. Und das war richtig gut. Ich habe aber auch gesehen, wie Nikola Jakobsen an der Bank wirklich wie Rumpelstilzchen auf und abgesprungen ist. Dem hat das gar nicht gefallen, dass seine Mannschaft so nachgelassen hat und dass sie eben nicht weiter performt haben. Also, wenn du mich fragst, wie die Chancen sind und wie ich Dänemark gesehen habe, dann ist das nach wie vor die beste Mannschaft im Turnier für mich.
Das bedeutet, wenn ich jetzt nochmal an meine Frage zurückdenke, ich habe dich gefragt, wie du die Chancen einschätzt, dass Deutschland morgen die Goldmedaille gewinnt. Klingt das jetzt nicht so gut?
Ach ja, das klingt nicht so gut, das stimmt. Ich finde nach wie vor wirklich, dass Dänemark die beste Mannschaft ist. Ich glaube, dass sie auch Favorit auf Gold sind. Wer dreimal Weltmeister geworden ist in Folge, wer auch in Rio Olympiasieger geworden ist, in Tokio im Finale stand und jetzt wieder, also das dritte Finale in Folge, der ist einfach favorisiert. Und da sind wir wieder bei den nackten Zahlen, wie wir es vorhin auch bei den Frauen schon gemacht haben. Die sprechen halt gegen Deutschland. Deutschland hat aber, vielleicht ist das gerade eine Chance, als Underdog, als jemand, der einen riesen Flow hat, Mannschaften wie Frankreich, Spanien und Schweden schon bezwungen hat. Vielleicht ist das genau die Chance. Die können ja nicht mehr verlieren. Das haben ja die Jungs uns auch in der Mixzone nach dem Spiel im Halbfinale gesagt. Sie haben jetzt Silber sicher. Das ist viel mehr, als wir erwartet haben und als sie sich erträumt haben. Vielleicht setzt das unglaubliche Kräfte frei.
Die Kraftfrage ist auch ein interessantes Thema. Da habe ich ja Alfred Gislason in der Mixzone nach gefragt und er hat dann gesagt, nö, der Diesel rollt. Der rollt unendlich weiter sozusagen. Klar, er meinte dann auch, ein Johannes Goller hat viel gespielt, aber er hätte auch die Möglichkeit gehabt, jetzt einen Julian Köster mal ein bisschen Pause zu geben und dass der nicht immer so komplett durchziehen muss, beispielsweise in diesem Viertelfinale gegen Frankreich, wo Sebastian Heimann ja in der Offensive sehr, sehr viel gespielt hat. Und er glaubt, das ist eine Frage des Willens. Und er hat dann gesagt, er kann sich auch nicht vorstellen, dass Dänemark noch frisch ist. Und da gibt es einen großen Unterschied. Nikola Jakobsen, der prügelt, also ich sage das bewusst so, Simon Pytlick und Matthias Gitzel immer durch die Turniere. Und der Unterschied zu einer WM und auch zu einer EM ist, das hast du ja eben in der Analyse zu den Frauen gesagt, dass man sich da halt Fehler erlauben kann, dass man da vielleicht aber auch ja, anders rotieren kann, auch wenn er das selten tut, das finde ich ganz interessant. Aber dann hast du bei einer WM beispielsweise, es war 2023 so, da haben, glaube ich, die Dänen gegen die USA mal gespielt oder sowas. Und dann kannst du das einfach so locker runterspielen. Ja, da musst du nicht ganz so viel Kräfte verschleißen, auch wenn die Stars spielen über die meiste Zeit der Partie. Aber ich glaube, dass da ein Ansatzpunkt ist, dass man die mit Physis kriegen kann und dass man die da knacken kann. Was glaubst du, wo ist der Ansatzpunkt für Deutschland?
Genau da, mit einer wirklich harten, mit einer konsequenten und aggressiven Abwehr. Und das haben zum Beispiel die Slowenen auch sehr gut gemacht. Ich erinnere mich an so ein paar Szenen, wo Blagintosek auch Gitzel annimmt, wenn er über die Mitte kommt. Und ja, manchmal denke ich, wie kann man das überleben, so wie Matthias Gitzel in eine Abwehr reinrennt? Und der ist ja körperlich nicht unbedingt der Größte. Und laut Liste, ja, der ist auch über 1,90. Aber da sind ja Kerle da hinten, die weit über 2 Meter sind und 120 Kilo Muskelmasse haben. Also wenn der angenommen wird und er richtig was abkriegt, dann habe ich immer so meine Zweifel, wie lange der Junge das durchhält. Und eine ähnliche Spielweise hat Simon Pytlick auch. Die beiden haben sehr, sehr viel gespielt. Und das ist auch das 8. Spiel für Dänemark. Es kann eine Kraftfrage werden. Und wenn Johannes Goller, wenn Christoph Steinert, auch Julian Köster, wenn die da hinten gut verteidigen, dann kann da was gehen. Die Slowenen haben das vorgemacht. Aber Arnoldsen zum Beispiel aus Aalborg hat gar nicht gespielt oder fast gar nicht im Halbfinale. Das sind ja auch tolle Spieler, die da immer noch in der Hinterhand sind. Und wenn nichts mehr geht, dann kommt eben Mikkel Hansen mit seiner unglaublichen Übersicht. Der hat gar kein Feldtor gemacht, im Halbfinale nur 7 Meter getroffen. Da sind schon viel mehr Optionen, als das Deutschland hat.
Das weiß ich, aber ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Die muss natürlich der Kollege Jakobsen auch nutzen. Und wenn du sagst, ein Arnoldsen, der hat im Halbfinale gar nicht gespielt, manchmal frage ich mich, warum der überhaupt einen 14er Kader braucht.
Ja, gute Frage. Wenn man dann doch nur mit seiner ersten 7 so durchspielt. Er hat aber auch mit Magnus Landin auf Linksaußen gespielt und hat dann da noch einen Jakobsen, der für mich im Moment der beste Linksaußen der Welt ist. Das ist schon eine ausgeglichene Bank und wir flachsen ja auch immer drüber. Eigentlich könnte Dänemark 2 oder 3 Mannschaften stellen und die hätten alle Halbfinalpotenzial bei einem großen Event. Also er hat schon Möglichkeiten, nutzt sie nicht immer. Vielleicht spricht das aber auch nur für die Klasse von Gitzel und Pytlick, dass sie eben doch noch aus einer herausragenden Mannschaft noch mal etwas hervorstehen.
Die größte Gefahr ist natürlich, dass man vorne nicht richtig abschließt, dass man nicht effizient genug ist und Dänemark dann ins Tempo kommt. Aber ich mache mir am meisten Sorgen vor dem von mir völlig verhassten 7-6. Ich kann es nicht ertragen, ich mag es einfach nicht. Und es ist schade, dass dann eine Mannschaft wie Dänemark teilweise darauf tatsächlich angewiesen ist. Weil das bedeutet im Umkehrschluss, man hat ja vorher relativ viel richtig gemacht. Und das war bei der Europameisterschaft ja auch so. Irgendwann kam das 7-6 von Dänemark, da hätte ich echt im Strahl kotzen können.
Ja, ich kann mich an die Szenen in der Lanxess Arena erinnern. Das hat mich auch schwer geärgert und es war dann aber erfolgreich für die Dänen. Es sind nun mal die Regeln und es sind die Mittel, die man ausschöpfen kann. Nikolaj Jakobsen wäre ja blöd, wenn er es nicht machen würde. Aber auch bei dem Halbfinale, das du ansprichst in Köln, hat Deutschland sehr, sehr gut verteidigt, hatte Dänemark am Rande einer Niederlage. Es hat dann am Ende so ein bisschen die Nervenstärke auch gefehlt, finde ich, und die Abschlussschwäche auch im Angriff. Da habe ich zum Beispiel ein bisschen Sorgen vor, dass Emil Nielsen oder auch Niklas Landin einfach die Kiste zumachen. Beide können das. Da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht berühmt schießen und dann Gegenstöße kassieren.
Unsere beiden Torhüter können das aber auch. Das haben sie bei diesem Turnier sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nenne mir bitte einen Deutschen, der Schlüsselspieler sein muss morgen, damit es für Gold reicht, und einen Dänen, damit es für Dänemark reicht. Ich mache das dann gleich danach auch.
Andy Wolf muss nochmal so performen wie im Halbfinale. 22 Paraden ist fast unmenschlich. Weiß nicht, ob er das nochmal kann. Aber ich glaube, wenn er in die Köpfe der Dänen kommt, dann haben wir eine Chance. Bei den Dänen ist es Matthias Gitzel. Das ist für mich ein Phänomen. Der ist schnell, der ist dynamisch, der zieht selber zum Tor, hat aber auch mit Körperkontakt beim ersten, zweiten Mann immer noch die Möglichkeit abzugeben und sieht dann noch den freien Mann. Das ist für mich im Moment der überragende Spieler bei Dänemark.
Ich nenne bei Dänemark Magnus Saugstrup, weil ich glaube, wenn Deutschland den dekodiert in der Defensive, weil der ein herausragender Defensivspieler ist, dann hat man gute Chancen, auch oft zu guten Abschlüssen zu kommen. Das ist für mich da der Schlüssel. Deswegen ist er für Dänemark, glaube ich, viel, viel wichtiger, als man das teilweise dann hinterher im Statistikbogen sehen kann. Und bei Deutschland glaube ich, auch wenn er jetzt schon so oft überragend gespielt hat, wird es nochmal Renas Uschins sein. Weil wenn seine Quote einigermaßen passt, ist das ein sehr gutes Zeichen für die deutsche Mannschaft. Ergebnistipp?
Ja, ich weiß, dass das in Deutschland nicht gern gehört wird, aber ich glaube 27-25 für Dänemark.
Ich sag 28-26 für die deutsche Mannschaft. Ich glaube dran, weil die Spieler dran glauben. Das ist mein Eindruck, dass die wissen, sie können dieses Spiel gewinnen, weil Dänemark ist eine Übermannschaft. Aber sie haben ja auch bei den letzten Europameisterschaften die Titel nicht gewonnen. Also warum jetzt auch bei Olympia? Olaf, herzlichen Dank. Das war eine längere Sendung heute. Ich hoffe auch, dass ihr sehr viel Spaß hattet, hier heute reinzuhören. Und morgen sprechen wir dann über das ganz, ganz große Finale hier in Lille, Deutschland gegen Dänemark. Alle weiteren Infos bekommt ihr bei Facebook, YouTube, Twitter, vor allem aber bei Instagram. Bis morgen.